Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Patrick Prior und ich begrüße heute ganz herzlich Jakobus Schuster. Er ist Gründer und CEO von dem österreichischen Legaltech-Firma Noterity. Hallo Jakobus.
Hallo Patrick, ich freue mich hier zu sein heute.
Gerne. Noterity, sag doch mal in ein paar kurzen Sätzen, was ist das überhaupt? Damit man mal ein bisschen versteht erstmal, worum es geht.
Ja, ganz simpel, wie wir das immer erklären, triff einen Notar oder eine Notarin in einem Videocall und signiert Dokumente online. Völlig egal, wo du bist auf der Welt, kannst du über unsere Plattform Dokumente online bei Notarinnen signieren. Und wir sind ein Softwareunternehmen, wir sind selbst keine Notarinnen oder Notare, sondern wir sind ein Softwareunternehmen und wir stellen die technische Infrastruktur zur Verfügung, dass das eben auch online möglich ist.
Genau. Und man hört es ein klein bisschen, du bist aus Österreich, aus Wien bist du ja jetzt ansässig, ist Noterity ansässig, ja? Und wir kommen gleich nochmal auf die Rolle, was das vielleicht bedeutet für Österreich und was das bedeutet für auch Deutschland, weil die meisten Zuschauer, Zuschauerinnen sind ja aus Deutschland. Aber vielleicht mal ganz, ganz interessant immer die, für mich immer die Gründungsidee. Wann ist Noterity gegründet und wie kamst du als einer der Gründer auf die Idee, das überhaupt anzugehen als Thema?
Ja, genau. Also ich bin Wiener, habe aber eigentlich einen deutschen juristischen Hintergrund. Also obwohl ich mein ganzes Leben davor in Wien gelebt habe, habe ich dann Jurastudium in Deutschland gemacht. Das könnte mir jetzt einen eigenen Podcast wahrscheinlich füllen, wie das passiert ist. Aber das ist auf jeden Fall damals so gewesen, dass ich dann in Hamburg studiert habe. Und ich habe dann auch in Hamburg Referendariat gemacht und schon während des Studiums und im Referendariat auch immer wieder in größeren Rechtsanwaltskanzleien gearbeitet, die auch internationale Mandantinnen und Mandanten hatten. Und da habe ich auch immer viel Gesellschaftsrecht gemacht und jeder, der das deutsche Gesellschaftsrecht kennt, der weiß, dass es da einfach viele notarielle Formerfordernisse gibt. Und gerade wenn es dann darum geht, dass zum Beispiel internationale Investoren in ein deutsches Unternehmen investieren, dann brauche ich immer von diesen internationalen Investoren notariell beglaubigte Dokumente. In der Regel fliegen die dann nicht nach Deutschland, zum Beispiel aus den USA, um sich dann hier den Notartermin selbst wahrzunehmen, sondern die geben in der Regel dann beglaubigte Vollmachten ab. Und so in meiner Praxis habe ich einfach immer wieder gesehen, dass solche Beglaubigungserfordernisse, insbesondere wenn dann auch Apostillen notwendig werden, also eine Apostille ist so eine Überbeglaubigung, dass ich das auch international nutzen kann, das Dokument, dass das oft viele Wochen dauert, bis wir das hatten in Deutschland. Ja, also teilweise wurden dann einfach Transaktionen um Wochen verzögert, weil wir eben auf diese notariell beglaubigten Vollmachten gewartet haben. So, die eine Seite, auf der anderen Seite, was für mich jetzt als junger Jurist nicht immer die, würde ich sagen, jetzt spannendste Aufgabe, dann auch so einem Kreis von, sagen wir, 10 Investoren, die quer auf der Welt verteilt sitzen, hinterherzulaufen, dass die auch alle ihren Beglaubigungserfordernissen nachkommen. Und als dann Corona, also so hatte ich das Thema, würde ich sagen, immer ein bisschen am Schirm. Und als dann Corona gestartet hat, also als Corona in Europa sich ausgebreitet hat, haben sich manche Rechtsordnungen in diese Richtung entwickelt in Europa, dass sie gesagt haben, okay, um die Pandemie einzudämmen, erlauben wir das auch in Online-Sessions. Ja, also damals ist ja, würde ich sagen, so der Videocall geboomt. Ich habe dann auf einmal auch mit meiner Großmutter regelmäßig Videocalls gemacht. Ja. Ja. Und so wurde das auch ins Notariat hineingetragen. Ja. Und wir haben uns das dann angesehen, wie das funktioniert und wollten dann damals auch in Österreich selbst eine GmbH online gründen und waren aber jetzt, sage ich mal, nicht ganz happy damit, wie das vom Prozess her abgelaufen ist und welche Software eingesetzt wurde, weil es gab damals jetzt nicht, sage ich mal, eine dafür maßgeschneiderte Softwarelösung sozusagen, sondern wir haben dann mit 4 verschiedenen Softwarelösungen, also ein Videochat, eine eigene Signaturlösung, eine Software wieder zur Identitätsverifizierung gearbeitet und das hat alles nicht so richtig zusammengepasst. Und ich habe mich dann mit 2 Softwareentwicklern hingesetzt und wir haben gesagt, ja, okay, dann probieren wir was selbst zu entwickeln. Und das war so Idea Stage, das war im Jahr 2021 und so richtig begonnen dann daran zu arbeiten, das war im Jahr 2022, haben wir dann alle zu viert gesagt, wir machen das jetzt Vollzeit.
Also 22 habt ihr das quasi richtig angegangen. Die Idee war natürlich vorher schon. Und seit wann ist das die erste so ein bisschen finale Version online gegangen, wo dann Leute das ausprobieren konnten und auch
Kunden waren? Genau, also wir haben dann versucht, recht schnell live zu kommen. Ja, das bietet sich ja oft an bei Startups, halt jetzt nicht ewig lang unter Laborbedingungen zu testen, sondern echtes Customer Feedback einzusammeln. Und wir sind dann auch direkt im Jahr 2022 mit einer ersten Version live gegangen, wo auch dann schon die ersten notariell beglaubigten und notariell beurkundeten Dokumente über unsere Softwarelösung errichtet wurden.
Um das noch ein bisschen besser zu verstehen, das lief dann erstens für Österreich, nicht für Deutschland zu dem Zeitpunkt auch, ja? Also erstmal, oder wie war das? Oder war das eher dann
überall? Naja, also wir haben mit österreichischen Notariaten begonnen, ja. Das heißt jetzt aber nicht nur, dass man nur österreichische Kunden darüber servicieren kann. Zum einen sitzen natürlich viele Kunden im Ausland.
Ja.
Und es ist ja aber auch in der analogen Welt so, dass Dokumente, notariell beglaubigte Dokumente, durchaus auch grenzüberschreitend eingesetzt werden können, ja. Dafür gibt es die Apostille, ja, dass ich das eben grenzüberschreitend machen kann.
Ist das dann auch speziell EU-reguliert etwas, oder ist das wirklich dann international?
Ja, es kommt, also die Apostille ist kein EU- Produkt sozusagen, sondern das ist das Haager Beglaubigungsübereinkommen, das so rund 100 Staaten auf der Welt signiert haben, also auch weit über Europa hinaus. Und man sagt so ungefähr, ja, wenn diese Apostille auf einem beglaubigten Dokument drauf ist, dann akzeptieren wir das auch in unserem Staat. Ja. Und somit gab es zum einen die Möglichkeit, über Apostillen diese Dokumente auch grenzüberschreitend einsatzfähig zu machen. Und zwischen Deutschland und Österreich gibt es zum Beispiel ein bilaterales Abkommen, in dem steht, ja, also ich brauche überhaupt keine Apostille, sondern wir erkennen beglaubigte Dokumente auch ohne diese Apostille gegenseitig an. Ja. Und insofern haben wir auch, vor allem am Anfang, hatten wir sehr viele Kunden oder einen, sagen wir so, einen höheren Anteil an deutschen Kunden, als es jetzt ist.
Aha, ja. Okay, auf die Kunden und so weiter würde ich gleich nochmal eingehen. Wie sieht's denn aus mit so Features? Was waren denn da die ersten Features und vielleicht sogar auch, was dann später dazu kam, damit man sich das noch ein bisschen besser vorstellt, jetzt mal so wirklich rein softwarebasiert, was konnte man machen, was konnte der Kunde machen, was konnte der Notar machen und so weiter?
Genau, also ich sage immer, so eine Remote Online Notarization Lösung muss eigentlich immer drei Core Features haben, damit das funktioniert. Und das erste ist elektronische Identitätsfeststellung. Also ich muss immer auf irgendeine Art und Weise elektronisch die Identität feststellen können von Personen. Ja. Wie das genau zu erfolgen hat und nach welchen Methoden, ist dann unterschiedlich von Jurisdiktion zu Jurisdiktion, was da gefordert wird. Und wir haben da begonnen mit Identifikationsmethoden, die sozusagen compliant für den österreichischen Markt waren, und haben das nach und nach erweitert. Und mittlerweile haben wir eine Vielzahl von unterschiedlichen ID-Verification-Methods, die wir in verschiedenen Jurisdiktionen auch einsetzen können. Ja. Aber das ist Identitätsverifizierung, das erste Feature-Bundle.
Ja, ja, ganz wichtig.
Das zweite ist, dass ich irgendeine Form von Videochat brauche, wo ich mit dem Notar oder der Notarin verbunden bin. Ja. Das kann man, würde ich sagen, um viele Convenience-Features anreichern, die so den Ablauf eines Online-Notartermins vereinfachen. Ja, also das kann erstmal ein ganz normaler Videochat sein, aber wir haben dann nochmal extra Features zur Identitätsfeststellung im Termin durch den Notar. Wir haben Features, dass man da an gewissen Stellen zum Beispiel Screenshots machen kann, die dann in verschlüsselten Protokollen abgelegt werden. Wir erstellen da generell Protokolle über die Dauer der Verbindungen zwischen den Parteien, dass man dann danach auch nachweisen kann, okay, man war tatsächlich in diesem Call, und das Ganze wird dann auch immer am Ende kryptografisch signiert, so dass ich das hinterher nicht mehr manipulieren kann. Ja, also viel davon ist sozusagen erst im Laufe der Zeit dazugekommen, aber da kann man konnte man viel dran arbeiten. Ja, und das dritte, würde ich sagen, Core-Feature ist eine Möglichkeit, Dokumente elektronisch zu signieren. Im Idealfall mit dem höchsten Signaturstandard, den wir in Europa haben, einer qualifiziert elektronischen Signatur. Wir haben auch direkt mit einer qualifiziert elektronischen Signatur gestartet, weil wir das eben gebraucht haben, um im österreichischen Markt compliant zu sein. Andere Jurisdiktionen brauchen das jetzt nicht unbedingt. Ja, es macht auch in meinen Augen in dem Setting Sinn, dass man nicht unbedingt auf den qualifiziert elektronischen Standard besteht. Ich kann gerne auch gleich ausführen, warum, wenn es ja. davon Interesse
ist. Ja, ja, erzähl mal.
Okay, also es ist grundsätzlich so, dass die qualifizierte elektronische Signatur zwei Kernfunktionen hat. Einmal identifiziere ich die Identität der Beteiligten und zweitens, oder identifiziert die Identität des Signierten und zweitens stellt es sicher, dass es nicht mehr nachträglich manipuliert werden kann, das Dokument, ohne dass ich diese Manipulation erkennen kann. Ja, also wenn ich ein elektronisch signiertes Dokument irgendwo was hinzufügt, dann ist das einfach sichtbar mit so einem Standard Signaturchecker, wie er zum Beispiel in Adobe standardmäßig eingebaut ist. Und also zwei Funktionen, Identifikation, Manipulationssicherheit. Die Identifikation erfolgt ohnehin beim Notar und das in aller Regel nach Vorschriften, die strenger sind als für die Ausstellung eines qualifizierten Signaturzertifikats. Das heißt, ich habe eh schon eine strengere Identifikationsfeststellung. Das zweite ist die Manipulationssicherheit. Und da ist es so, dass in aller Regel dann der Notar, der am Ende das Dokument signiert, sowieso mit einer qualifizierten Signatur signieren muss. Das heißt, diese Signatur macht dann das Dokument sowieso, also das elektronische Dokument sowieso manipulationssicher. Deswegen muss ich es nicht unbedingt beim Kunden verlangen. Das ist jetzt zum Beispiel auch, es gibt zum Beispiel gerade in Deutschland, gab es eine Diskussion zur Einführung einer elektronischen Präsenzbeurkundung, also nicht im Videocall, sondern so beim Notar, dass ich auf so einem Signpad unterschreibe. Und da wurde auch genau in diese Richtung argumentiert, ich brauche keine qualifizierte Signatur, sondern eine einfache elektronische Signatur reicht aus. Ja. Was sehr interessant ist, da merkt man gleich, wie zum Beispiel in Deutschland dann auch, sag ich mal, das Videoverfahren gegenüber dem Präsenzverfahren durch die Bundesnotarkammer diskriminiert wird, ist, dass auch argumentiert wird, ja, im Präsenzverfahren, das soll hohe praktische Akzeptanz finden und ich brauche ja so lange, um eine elektronische qualifizierte Signatur ausstellen zu können. Im Videoverfahren wird aber so eine qualifizierte elektronische Signatur gefordert, ja, obwohl ich es mit exakt den gleichen Argumenten wie im Präsenzverfahren ablehnen könnte. Und daran sieht man recht deutlich,
dass Frage,
man
wie sinnvoll das dann
Videoverfahren
ist,
ja, man kann in beide Richtungen mit genau denselben Argumenten kommen. Ja. Und Konsistenz wäre es in beiden Fällen so oder so zu machen. Aber in dem einen Fall zu sagen, wir brauchen eine qualifizierte Signatur und in dem anderen nicht, zeigt einfach die systematische Diskriminierung des Videoverfahrens in Deutschland.
Ja, wahrscheinlich, weil das eine noch relativ neu ist irgendwie und dann erstmal noch.
Nein, die elektronische Präsenzbeurkundung soll ja erst kommen. So, ja. Also das zeigt auch, dass das extrem spät ist. Also wenn wir jetzt hier wieder den Vergleich nach Österreich ziehen, da gibt es das seit 2006, ja. Und in Deutschland ist das noch nicht mal jetzt eingeführt. Mhm. Ja, also.
Ja, das ist schon, also Digitalisierung in Deutschland, das, wie du vorhin schon meintest, das ist ja quasi ein extra Podcast. So ein bisschen machen wir das ja, aber wir halten uns da heute mal zurück, ja. Mit der Kritik meine ich. Also was ich noch interessant finde ist, wie ist denn so der aktuelle Stand bezüglich der Kunden? Und vielleicht das auch noch mal ein bisschen ausführen. Das heißt, die Kunden sind also Notare und dann gibt es ja die das ganze System benutzen. Euch zahlen die Notare oder wie ist das? Und vor allem dann
nochmal
als... Kommt
auf die Jurisdiktion an, in der wir das machen, ein bisschen aufs Modell, es gibt beides. Manchmal zahlen uns die Notare, manchmal zahlen uns die Endkunden. Wie gesagt, es kommt darauf an, in welcher Jurisdiktion, nach welchem Modell wir das machen.
Aha.
Kommen wir auch sicher gleich darauf zu sprechen. In Österreich führen wir ein Verfahren gegen die österreichische Notariatskammer. Deswegen mussten wir hier ein
bisschen zustellen. Genau, das wollte ich gleich nochmal hinten anstellen.
Das ist ja, deswegen mussten wir hier Climax. Mit der Abrechnung ein bisschen was umstellen. Im internationalen
Kontext. Das kannst du ja gleich nochmal sagen. Ich will erstmal so ein bisschen basic. Das heißt also, die Idee war nicht, dass jetzt irgendwie ihr die Software macht für Notare. Das sind eure Kunden und die bezahlen. Sondern es war schon, oder was war die
also
Grundidee?
Wer sollte bezahlen? Das war eigentlich die Ursprungsidee, dass wir damit begonnen. Also damit haben wir auch begonnen. Und damit sind wir auch zu Notaren gegangen und haben gesagt, hier, setzt unsere Software ein. Wir haben da nur von Anfang an, würde ich sagen mal, sind wir auf mehr oder weniger starke Widerstände gestoßen. Ja, und das war schon, ohne dass uns jetzt, sag ich mal, viele Notariate in Österreich kannten, waren schon da die Widerstände von vornherein relativ hoch. Ja, und wir haben gesehen, dass wir da sehr langsam nur Traction bekommen über die Schiene. Und dann haben wir gesagt, okay, dann versuchen wir das Ganze als eine Plattform auszubauen, auf der wir Kunde und Notar auch zusammenbringen, ja, und wo wir auch direkt Kunden, also End-User ansprechen.
Verstehe.
Weil die große Lust haben, in dem Bereich zu digitalisieren und das einfordern. Und das, damit fahren wir eigentlich sehr gut, dass wir sozusagen über die Kunden auch die Notare auf die Plattform holen, ja. Vielleicht noch zu dem, wer zahlt. Also wenn man das wirtschaftlich betrachtet, trägt die Kosten am Ende immer der Kunde. Egal, ob wir jetzt einen Notar oder einen Kunden direkt verrechnen. Wenn wir es an einen Notar verrechnen, verrechnet der halt weiter an den Kunden.
Ja, ich habe das jetzt mehr aus der Startup-Unternehmer-Perspektive gesehen, wen du ansprechen musst, wer es bezahlt. Dass das Ganze weitergegeben wird, ist ja sowieso klar. Also das hätte ich eh gedacht, aber deswegen, das hat mich mal interessiert. Naja, aber dass du das dann später als Plattform-Idee quasi umgesetzt hast, das finde ich sehr spannend. Also, wie ist das denn im Moment so, dass das Verhältnis von verschiedenen Ländern? Hast du da so eine Art interne Statistik, dass du sagst, wo kommt da wie woher und so?
Also, ich sage mal so, Fälle mit Österreich-Bezug. Also, das meine ich nicht, dass der Kunde in Österreich sitzt, aber dass das von einem österreichischen Notar gemacht wird und dass es dann in Österreich eingesetzt wird, ist unser stärkstes Single-Country, sagen wir so. Ist aber weniger als 50% unseres Umsatzes und auch im Verhältnis wird das deutlich kleiner und kleiner, weil wir international viel stärker wachsen. Wir sind derzeit sehr stark in Spanien, das ist unser zweitstärkster Markt nach Österreich. Und was, wo wir gerade vor allem enormes Wachstum sehen, ist Middle East, also Saudi-Arabien und United Arab Emirates. Die wachsen sehr, sehr stark, Und sonst viele europäische Länder. Genau, und vielleicht, weil du zu den Kunden gefragt hast, also unsere Kunden sind natürlich auf der einen Seite Notare und auf der anderen Seite insbesondere Unternehmen, die das nutzen. Und das kann von einem kleinen Startup gehen zu DAX-30-Konzernen. Also wir haben zum Beispiel DAX-30-Konzerne als Kunden, die ihre kompletten weltweiten Beglaubigungen online über uns abwickeln.
Ja, also für mich klingt das ja auch alles sehr sinnig. Jetzt erzähl noch mal, wir haben es ja schon gerade ein bisschen vorweggegriffen. Es gab ja die Klage gegen euch von der österreichischen Notariatskammer. Jetzt noch mal einen Schritt davor. Ihr habt ja dann Notare angesprochen, in Österreich am Anfang wahrscheinlich hauptsächlich. Und habe ich das gerade so richtig verstanden, dass dann schon nicht alle gesagt haben, hey, das ist ja eine super Idee, sondern dass auch schon Notare selber gesagt haben, das wollen wir gar nicht, weil sie da auch irgendwie eine Art Konkurrenz gesehen haben? Oder kam das dann lediglich von der Kammer, dieses Negative?
Also, ich möchte mal voranstellen, dass wir mit sehr vielen Notariaten sehr, sehr gut zusammenarbeiten in Österreich und wirklich eine gute Beziehung haben und die das auch toll finden, was wir machen und wie wir das vorantreiben, auch in vielen anderen Ländern. Ich glaube, wenn man etwas verändern möchte und Veränderung durch Digitalisierung anstößt, wird man nie nur Fans damit haben. Ja, also wir haben ja immer, sage ich mal, auch eine psychologische Tendenz dahin, bewährte Strukturen beizubehalten und resistent Veränderung gegenüber zu sein, gerade wenn ich unsicher bin, was Veränderung heißt. Ja. Insofern gab es natürlich auch Notariate in Österreich, die das nicht machen wollten oder wollen. Und wir sind sehr früh an die österreichische Notariatskammer auch damit herangetreten, also noch bevor es irgendwas gab, was funktioniert hat, haben wir das denen gezeigt und auch gebeten, ob man da nicht zusammenarbeiten kann. Und ich kann mich gut erinnern, im ersten Videocall, glaube ich, wurde das, bevor wir die Vorstellungsrunde gemacht wurden, schon gesagt, dass eine Zusammenarbeit nicht in Frage kommt. Ja.
Okay. Also. Was sind denn dann die negativen Argumente darauf hin, damit ich das mal verstehe, warum man das nicht haben will? Du hast ja gerade so gesagt, dass der Notar am Ende ja nicht weniger verdient, ja, der das nutzt. Und ihr seid ja auch keine Single-Plattform, wo man sagt irgendwie, wir haben hier drei Notare und die machen das alle und alle anderen dürfen jetzt nicht mitmachen. So habe ich es jedenfalls nicht verstanden. Es ist ja eine Digitalisierungsplattform. Also wie kann man das schlecht finden und wahrscheinlich auch in der Klage dann, die ja bei euch, sag nochmal kurz, wann war die nochmal die Klage im letztes
Klage
Jahr?
Klage ist eingegangen im Herbst 23.
Ah, 23 schon, ja. Ich glaube, ja genau, September habe ich irgendwas gelesen, aber das war nicht 24, das war 23 schon, genau. So ist es. Und es gab ja dann das Urteil, da kommen wir ja gleich zu. Aber dann sag nochmal eben, was sind denn da die Argumente, überhaupt dagegen zu sein? Also für mich leuchtet das jetzt auf die Schnelle gar nicht so richtig ein. Wurden die auch in der Klage erwähnt? Und erzähl mal, wie ist das?
Ja, also die Frage ist, was steht in der Klage und was sind immer die dahinterliegenden
Gründe? Ja, dann sag mal beides, wenn es nicht das Gründe ist. Sofern du das natürlich sagen kannst.
Ja, also die dahinterliegenden Gründe, da kann ich jetzt nur Mutmaßungen anstellen.
Dann fangen wir mal mit denen von der Klage an. Was steht
also
denn da
in
drin?
Der Klage, das ist ein wettbewerbsrechtlicher Streitigkeit, also wir werden unter Wettbewerbsrecht verklagt von der österreichischen Notariatskammer und in erster Linie geht es da um unseren Außenauftritt und darum, wie wir Werbung machen und dort wird uns vorgeworfen, also es gab jetzt zwei Hauptbegehren, wie das in Österreich heißt in der Klage, zwei Hauptunterlassungsbegehren. Das eine war, wir sollen es unterlassen, uns Notarity zu nennen, weil da steckt Notar drinnen und so darf man sich nicht nennen. Und das zweite ist, uns wurde vorgeworfen, dass wir notarielle Dienstleistungen im eigenen Namen erbringen, ohne selbst Notare zu sein, dass wir das unterlassen sollen. Und dann gab es eine Reihe von Eventualbegehren und ich würde sagen, also eventual sind so die Nebenbegehren, also wenn man, wenn das Hauptbegehren jetzt negativ entschieden wurde, dann wird über die Eventualbegehren entschieden. Das war eine Reihe davon. Ich glaube, es waren am Ende 14 oder 15 Eventualbegehren, die da gestellt wurden. Also sind auch im Laufe des Verfahrens dann mehr geworden. Und das, worum es dann hauptsächlich gegangen ist, ist, war das Eventualbegehren, Notarity soll es unterlassen, notarielle Dienstleistungen zu vermitteln. Dass wir das eben nicht machen dürfen. Spießt sich jetzt auch, sage ich mal, mit dem einen Hauptbegehren, weil wir können nicht gleichzeitig selbst Notare sein und das anbieten und es nicht und, vermitteln. Aber ich würde sagen, das war dann der Hauptstreitpunkt des Verfahrens, war diese Vermittlung und dann einige Nuancen davon. Ja.
Also ich sag mal, ich komme ja auch ein bisschen aus dem Wettbewerbsrecht, Medienwirtschaftsrecht, Urheberrecht und so. Das war so mein Ding mal früher. Und ich verstehe natürlich schon, dass es ein Problem sein kann, wenn der Kunde auf eure Seite geht und denkt, das ist ein Notar. Das sollte natürlich nicht sein. Da muss man natürlich Dinge machen, ob jetzt der Name Notarity, will das ja jetzt hier nicht für mich entscheiden, aber das ist sicherlich zu bedenken. Also das kann ich auch gut nachvollziehen, ja. Das muss man sicherlich klarstellen, aber das kann man ja klarstellen. Und ich glaube, ihr habt da ja auch später was gemacht, wenn ich das richtig gelesen habe irgendwie, oder was unterlassen, was ihr dann weggemacht habt von irgendwie so ein Werbespruch, meine ich, hätte ich gelesen, irgendwo online.
Es gab dann so ein Eventualbegehren, wie wir sollen es unterlassen, also Spitzenstellungswerbung zu machen. Ja, zum Beispiel, wir sind der schnellste Weg zum Notariatsakt in Österreich, das sollte man halt dann nicht sagen. Und dann steht da halt, wir sind ein schneller Weg zum Notariatsakt. Das ist, es gab so ein paar Punkte, wo ich gesagt habe, es ist mir völlig egal, ja.
Ja, genau. Das, ich meine, das kann ich auch nachvollziehen, dass man jetzt nicht denken soll, ach so, das ist ein Notar, dass es da keine Verwechslungsgefahr gibt irgendwie, ja. Aber dass man sagt, dass mit dem Modell, wie du es mir erzählt hast, dass man sagt, dass ihr quasi der Notar seid, also das ist ja Quatsch, weil es wird ja automatisch sicherlich, also nehme ich an, bei euch dargestellt, welcher Notar dann zuständig ist oder nicht. Es wird doch sofort offengelegt, wer ist der Notar, der für mein Begehren als Kunde zuständig, oder? Geht also, ja anders nicht, oder?
Natürlich, ja.
Und dann hast du ja gerade selber.
Wir haben natürlich auch selbst nie eine notarielle Dienstleistung.
Nein, erbracht, eben. Also deswegen, das kann ich wirklich nicht, also kann ich nicht nachvollziehen, wie das dann war. Und wie wurde das dann entschieden? Das ist ja schon bereits einmal entschieden worden.
Ja, das hat jetzt die erste Instanz, das Handelsgericht Wien entschieden. Wir haben in beiden Hauptunterlassungsbegehren Recht bekommen. Also beide Hauptunterlassungsbegehren wurden in unserem Sinne entschieden. Also wir können weiter Notarity heißen und auch das Handelsgericht Wien war der Meinung, dass wir nicht selbst notarielle Dienstleistungen anbieten. Natürlich dürfen wir nicht den Eindruck erwecken, dass wir Notare sind. Hat das Gericht auch so gesehen, dass wir es nicht tun, ja, weil da jetzt ja auch nicht nur der Markenname dafür Entscheidung ist, sondern so das Gesamterscheinungsbild bei uns auf der Website. Und da sprechen wir auch immer davon, dass wir mit Partnernotariaten zusammenarbeiten. Und, genau. In dem Sinne wurde auch entschieden, dass wir auch notarielle Dienstleistungen vermitteln dürfen, dass da auch daran nichts zu beanstanden ist. Es wurde auf Tatbestandsebene entschieden, dass wir keine Vermittlungsprovision dafür nehmen, obwohl das in meinen Augen auch noch nicht mal verboten wäre in Österreich. Also da gibt es jetzt keine klare Bestimmung, die das verbietet.
Was ist es bei euch? Ist es eine Nutzungsgebühr für die Software?
Ja, genau,
eine
Nutzungsgebühr für die Software. Ja. Und die zahle ich genauso, wenn wir den Notar vermitteln, als auch wenn in dem anderen Modell der Notar das mit seinen eigenen Kunden nutzt und sich mit denen verbindet, ja, dann zahlt der Notar uns auch eine Nutzungsgebühr für die Software.
Und ja, macht ja auch Sinn. Also ich meine, du zahlst ja auch sonst Gebühren für Software.
Ist ja heute also sowieso so, Software as a Service. Wir kriegen ja eine Leistung auch, ja. Ist auch nicht verboten, dafür Geld zu verlangen, ja.
Nein, natürlich und, nicht.
Sagen wir so, in dem Urteil gab es nicht einen einzigen Punkt, wo wir sagen, das tut uns wirklich weh, dass wir den verloren haben. Was wir eben verloren haben, sind so Sachen, oder wo wir, sagen wir so, wir haben so
Klarstellungsdinge, ne? Das ist ja das, was ich meinte, ne? Wo man genauer ein bisschen
Unterlassungsvergleiche auch zu einigen Punkten abgegeben. Und das war das dann, hat man sich dann drüber gestritten, wie wir das veröffentlichen müssen. Und deswegen wurde dann auch über diese Unterlassungsvergleiche noch verhandelt. Aber da haben wir im Wesentlichen ja, Sachen verloren wie Brutto-Netto-Preise-Darstellung auf der Website oder dürfen wir jetzt sagen, dass wir ein okay. schneller Weg zum Notariatsakt sind oder der schnellste Anstatt Weg?
Der schnellste, und das ja. ist jetzt,
also ich würde sagen eher
da könnt ihr ja Kleinigkeiten. Mit leben. Ja, ja, genau, da könnt ihr ja mit leben, wenn es dann rechtssicher ist. Und es ist aber so, dass es das jetzt war oder kommt die zweite Instanz? Wie ist da der
Ja, wir
der
sind Stand? Schon mitten in der zweiten Instanz.
Ja, schon mitten in der also, zweiten, ja. Ich meine, ich hätte ich auch so gehört, ja.
Genau, das ist jetzt von beiden Seiten in Berufung gegangen. Warum sind auch wir in Berufung gegangen? Wo ja, ich gerade gesagt habe, wir sind eigentlich so happy. Einerseits haben wir wieder nach dem erstinstanzlichen Verfahren haben wir uns der Notariatskammer in Österreich versucht anzunähern und haben ihr mehrfach angeboten, dass man sich doch jetzt mal zusammensetzen könnte und dieses Urteil besprechen und dann auch überlegen, wie man da weitermachen kann, ja. An sich steht das Notariat ja auch für streitvermeidende Lösungen und auch die österreichische Notariatskammer ist sehr stolz darauf, dass sie viele Mediatorinnen in ihren Reihen hat. Deswegen haben wir es jetzt nicht ganz verstanden, dass alle diese Angebote abgelehnt wurden und wir uns nicht okay. ein einziges Mal zusammengesetzt haben. Insofern war uns auch klar, die Notariatskammer wird sowieso in Berufung gehen gegen die Punkte und wir waren vor allem nicht happy mit der Kostenentscheidung, die das Gericht getroffen hat, weil wir der Meinung waren, wir haben wesentlich mehr vom Verfahren gewonnen und deswegen war jetzt eine Kostenteilung für uns nicht angemessen. Und was ich vorhin schon angesprochen habe, wir waren ja mit der Art und Weise, wie wir das Urteil veröffentlichen müssen, nicht einverstanden. Und dagegen hat sich hauptsächlich die Berufung gerichtet. Ja.
Was hast du da so für einen Zeithorizont im Auge, wann das wahrscheinlich dann entschieden wird? Das
ich dauert schätze ja Mitte 25. Lange, mit der zweiten Instanz entschieden. Und
bis dahin könnt ihr ja erstmal so weitermachen, wie du jetzt gerade gesagt hast, mit den paar Änderungen von so ein paar Sätzen und so, aber im Endeffekt, das ganze Konzept geht ja so weiter, ne?
So ist es, ja. Also,
ja, sehr gut, sehr gut.
Ja. Und ich nehme auch an, dass es dann auch in die letzte Instanz geht, also so die Entsprechung zum BGH, das ist in Österreich dann der OGH, heißt das.
Aha, ja.
Und das wird dann nochmal, weiß ich nicht, ein, zwei Jahre dauern, etwa.
Ja, spannend, wie das dann so geht, vor allem, wenn man als Gründer solche Probleme hat. Ne? Das hat jetzt ja auch nicht jeder.
Spannend ist ein euphemistisches Wort.
Das ist so ein Windmühlenkampf auch so ein bisschen. Ne? Also, aber dafür seid ihr ja auch wahrscheinlich die Ersten und Einzigen oder gibt es da, also du musst jetzt keine Namen nennen, noch aber gibt es auch andere?
Ja.
Okay, kamen die dann später oder wurden die auch verklagt? Oder?
Es gibt auch eine Plattform, die schon älter ist als wir ein bisschen. Verklagt wurde, glaube ich, sonst bislang niemand.
Ach, sieh mal.
Ich nehme aber auch an, so wie ich den Markt einschätze bei den anderen, dass wir mit großem Abstand die Größten sind.
Also und dass das auch deswegen ist das schon
zusammenhängt. Ja.
Deswegen war das sinnvoller, quasi euch da anzugehen, ja.
Ja,
es einen Impact hat.
Also quasi. Auch jetzt in Österreich, wo wir geklagt werden, haben wir jetzt keinen direkten Competitor, der genau dasselbe macht. Also wir haben jetzt mag vielleicht auch ein Grund für die Klage sein, die österreichische Notariatskammer selbst hat ein Konkurrenzbetrug-Produkt über eine Tochtergesellschaft der Länderkammern, ja, die macht das auch. Und es gibt noch ein weiteres österreichisches Startup, das auch Software dafür herstellt, aber in klarer Abgrenzung zu uns diese Vermittlung überhaupt nicht macht, ja. Also das war auch so, würde ich sagen, deren USP dann uns gegenüber, ja. Ich weiß nicht genau, wie viel Traction sie haben. Ich schätze es sehr gering ein, ja, damit. Ja.
Ich würde gerne, bevor wir zum Abschluss kommen, nochmal auf das allgegenwärtige KI-Thema gehen, ja. Ist KI bei euch ein Thema? Wird da was verwendet oder gibt es da Ideen, sowas zu verwenden? Vielleicht in der Analyse von Texten, nehme ich mal an, dann oder irgendwie anders vielleicht sogar?
Ich würde sagen, es ist gar nicht so, also wir setzen KI ein, ja.
Ja.
Hauptsache für interne Prozesse. Derzeit würde ich sagen, ist es, wir haben eine interne Wissensdatenbank, wo wir einen Chatbot drauf haben, ja, wo vor allem neue Mitarbeiter halt, wenn die von Kunde eine Frage gestellt bekommen, können die das dieser Wissensdatenbank fragen, das holt einem die Antwort raus.
Aber das ist bei euch intern. Also das heißt, für die Kunden-Notar-Beziehung, da gibt es keine KI-Lösung, die man vielleicht auch gar nicht braucht. Muss ja nicht alles immer auch KI sein, ja? Also,
ja, weiß nicht, sagen wir mal so, Sinn? Für die Beziehung, also für die Kommunikation mit unseren Kunden und mit den Notaren, da macht uns die KI Vorschläge, wie man antworten kann. Aber es ist noch nicht so, dass das so rausgeschickt wird. Ja, also gibt es halt einfach auch Themen, dass das jetzt nicht beginnen kann, Rechtsberatung zu machen oder da völlig falsche Auskünfte zu geben. Ja. Da sage ich, trauen wir uns noch nicht drüber. Ja. Wir haben sehr umfassend weitere, oder wir haben vor allem KI-Agenten, die wir gerade bauen, die, wo ich persönlich der Meinung bin, dass wir 95% unseres Customer Support
Darüber.
Aufwandes
Ja.
darüber abbilden werden können, über einzelne Agenten, die bestimmte Tasks übernehmen. Die sind in einer Testphase, ja, aber ich bin überzeugt davon, dass wir die in den nächsten Monaten beginnen werden, noch mehr und mehr auszurollen. Ist natürlich auch immer eine Frage, wie geht man mit den Daten um? Das ist ein ganz sensibles Thema, ja, auch dabei, muss man natürlich auch sehr genau anschauen. Aber ich glaube so, also das ist jetzt auch gar nicht so, würde ich sagen, auf unsere Domäne spezifiziert, sondern das sollte sich jedes Unternehmen, wie
Ja.
sie anschauen, wie sie eigenen operativen Prozesse optimieren kann. Und vielleicht wird das auch zu einem Standalone-Produkt. Irgendwann werden gibt es auch Überlegungen, dass man sozusagen so ein KI-Backoffice für Notare zur Verfügung stellt, das alles kann,
Ja.
von Kundenkommunikation zu Terminen verschieben, andere Entscheidungen selbstständig treffen. Das kann ich mir gut vorstellen, dass wir das auch
Ja.
als Standalone-Lösung irgendwann auf den
Da
Markt bringen.
wir ja auch immer das Thema haben, immer so als großes Überthema, seit ich diesen Podcast mache, wo ja KI da wirklich immer das große Überthema war, gleichzeitig dann das Genauere, wird der Anwalt durch KI ersetzt. Ja, das ist ja immer so eins der spannenden Themen, auch wenn das eher etwas reißerischer ist, als es wirklich auch in nächster Zeit sicherlich überhaupt nicht passieren wird, wenn überhaupt jemals. Und dann ist immer die Frage, wie weit schaut man denn da? Ja, 5 Jahre, 10 Jahre, was ist in 20 Jahren? Niemand weiß das, ne? Aber könntest du dir denn vorstellen, dass die Tätigkeit eines Notars durch eine KI theoretisch ersetzt werden kann? Also ich würde mal vorausgreifen, definitiv. Sie müsste halt nur sicher sein. Oder würdest du sagen, es ist natürlich eine Regulationsgeschichte, ob das gewollt ist, ja. Aber würdest du nicht sagen, das könnte definitiv auch eine KI erledigen?
Ich glaube mal, ganz grundsätzlich kann ich mir gut vorstellen, dass in den Zeiten, in denen wir jetzt leben, wo wir auch weniger und weniger wissen, welchen Informationen wir tatsächlich vertrauen können, das Notariat als Institution, wenn es sich richtig positioniert, gar keine schlechten Zeiten vor sich hat, weil es gerade zwischen Parteien, die sich jetzt auch nicht unbedingt vertrauen, eine vertrauensschaffende Instanz sein kann, ja. Und gerade in Zeiten, wo wir eigentlich auf nichts mehr vertrauen können, was wir im Internet so sehen, ja, oder nie wissen, ob das jetzt KI generiert oder sonst was ist, der Notar und auch die menschliche Komponente des Notars da eine durchaus wichtige Funktion erfüllen kann, ja. Wenn ich jetzt rein mir die Unterschriftsbeglaubigung zum Beispiel ansehe, glaube ich auch nicht, dass also wenn wir jetzt mal bei einfachen Fällen bleiben, ja, also wo es nicht um komplexe rechtliche Beurteilungen geht, sondern wirklich Beglaubigung einer Unterschrift, das heißt Identitätsfeststellung der Person und auch noch Bestätigung, dass das frei von Zwang erfolgt ist, ja, glaube ich, dass es andere Technologien gibt, die fast bedrohlicher sind sozusagen für die Notare als die KI. Und woran denke ich da? Vor allem an elektronische Ausweise, ja, gepaart mit elektronischen Signaturen. Also ein elektronischer Ausweis ist eigentlich immer auch eine elektronische Signatur, weil es unter dem gleichen Prinzip funktioniert. Und jetzt, ja, wenn ich mir jetzt zum Beispiel in Österreich, ist das sehr weit verbreitet, so der österreichische elektronische Personalausweis, also viel weiter als in Deutschland. Und
Ja, da
den
ist er.
nutze ich tagtäglich, ja, für irgendwas, ob ich mich jetzt bei meiner Krankenkasse einlogge, ob ich irgendwie meine Steuern mache, ob ich mir, weiß nicht, bei Corona Impfzertifikate geholt habe. Ja, also ich kann mich an zig Stellen damit ausweisen. Ich habe da irgendwie einen elektronischen Führerschein. Und das, glaube ich, ist an sich
Das ist die größere
sozusagen einmal jetzt
Konkurrenz.
rein für die Unterschriftsbeglaubigung die größere Bedrohung als die KI, ja. Dass eine KI auch in gewisser Weise Rechtsberatung machen kann, das glaube ich sofort, ja. Und das erlebe ich auch. Also es gibt zum Beispiel in Österreich gibt's viel so Open Law Access. Also du hast viel Zugang zu Gerichtsurteilen. Und da gibt's ein interessantes Wiener Startup, das da jetzt ohne riesen Datenbank zu haben, also ohne jetzt wie Back Online da mega viel Zugriff auf Kommentare zu haben, sondern mit diesen Urteilen Modelle feintuned, dass die wirklich extrem gute Antworten auf juristische Fragen
Kannst
gibt,
du
belegt mit
gerne
Quellen.
nennen? Kannst du gerne nennen?
AI Associate heißen die, ja.
AI Associate.
Ja,
Genau.
AI Associate, ja.
Ja.
Das ist auch nicht immer 100% akkurat, ja, aber ich finde es wirklich, wirklich beeindruckend, dass ich, wenn ich denen einen kurzen Sachverhalt gebe und wie das dann da eine mit eben OGH, also BGH-Judikatur belegte Antwort gibt, wo ich dann auch nachlesen kann, steht das da wirklich drinnen, ja. Ich glaube auch wie bei Anwälten nicht, dass Notare jetzt in den nächsten Jahren durch KI ersetzt werden, um das zusammenzufassen. Und wie gesagt, ich glaube, dass es gerade diese vertrauensstiftende oder vertrauensschaffende Instanz, dass die eine sehr wichtige Rolle spielen kann
in den nächsten Jahrzehnten. Vielleicht sogar deiner Meinung nach wichtiger als vorher, weil die KI natürlich auch fähig ist. Da könnte man jetzt noch weiter drüber sprechen. Das lassen wir jetzt aber mal, was die KI alles könnte, um das zu fälschen, was dann der Notar sieht. Also da ist man ja schon so weit, wo vielleicht auch mal Dinge, sind ja schon solche Sachen bekannt geworden, mit Videos und also live.
Mit Deepfakes, ne?
Deepfakes,
also ich bin und nach auch meinem, die IDs. Meinem Verständnis von Deepfakes ist es jetzt, sage ich mal, so für Hinz und Kunz, also für dich und mich, wo es jetzt nicht irgendwie tausende Fotos von uns gibt, im Internet jetzt gar nicht so leicht, das zu machen. Und vor allem dann...
Ja, das glaube ich schon, ja, das genau, das ist nicht so.
Ja, auch, dass es sich dann sozusagen live reagiert auf das, was passiert, oder wenn man sagt, mach einmal hier so den hier, dass es überhaupt nicht gut rendert noch.
Ja. Naja, weißt du, ich will jetzt keinen anstiften, aber von mir gibt es natürlich extrem viel, weil ich habe ja diesen Podcast und du bist jetzt auch hier drin. Also schau mal, das reicht wahrscheinlich schon als ein Video, um daraus was zu generieren. Also da musst du jetzt ja nicht irgendwie Brad Pitt sein oder so, wo es da Millionen Fotos gibt. Ich glaube, das ist so, ne? Ja, also spannendes Thema. Vielleicht kommt man da irgendwann mal zu, wenn du so einen Fall mal irgendwie mitbekommen hast oder so. Also ich danke dir, Jakobus. Vielen Dank.
Gerne.
Und bis dann mal.
Gerne, Patrick. Ciao.